Einser Abitur, Einser Studium und eine steile berufliche Laufbahn. Anna-Sophia Feuerbachs Leben schien nach außen absolut perfekt. Doch hinter der Fassade begleiteten die liebe Anna massive Ängste, Depressionen und Essstörungen. Einige Jahre fast forward, heute teilt Anna ihre persönlichen Erfahrungen an Unternehmen, Schulen, Universitäten und baut somit Stück für Stück Vorurteile weiter ab und entstigmatisiert psychische Erkrankungen. Für alle Einblicke, die zwischen heute und damals lagen und all die Erfahrungen, die Anna gemacht hat, müsst ihr nichts weiter machen, als jetzt dran zu bleiben. Viel Spaß!
Your Bannister Mai mit Clara, Lennart und Christian.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Heute in altbekannter Besetzung Christian, Clara, das altbekannte Double in Münster. Und gar nicht so bekannt, aber doch irgendwie sehr bekannt, die liebe Anna.
Hi.
Hi. Anna, magst du uns einmal ganz kurz in deine Welt reinholen? Ich wollte gerade auch irgendwie sagen, wo du gerade bist, aber ich wusste gar nicht, wo du bist. Von daher, vielleicht kannst du uns selbst mit dem Fakt reinholen.
Ja, ich sitze hier aktuell in Fürth in meinem Homeoffice, gefühlt seit 2 Monaten festgewachsen auf meinem Schreibtischstuhl, Corona sei Dank. Genau, mein ganzer Name ist Anna-Sophia Feuerbach. Und ich freue mich total, dass ich heute bei euch hier im Podcast sein kann.
Sehr schön.
Bravo, bravo. Wir freuen uns.
Ja, ich würde sagen, Anna, wir machen es ja immer so, dass wir sehr locker plaudern. Und hol uns einfach mal ein bisschen rein so in deine Themen, über was wir heute sprechen wollen. Wir haben das ja gar nicht groß vorbesprochen. Du hast kurz vorher erwähnt, dass du sozusagen vor 3 Jahren quasi ein Outing hattest, das dann auch zu deiner jetzigen Selbstständigkeit geführt hat. Ich glaube, das wird unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall interessieren, dass wir das mal als Basis für das weitere Gespräch nehmen.
Ja, und vor allen Dingen, ich möchte da kurz dazwischen grätschen, weil ich meine, ich bin ja auch auf dich irgendwie gestoßen und ich fand das so schön, von dir zu lesen, weil du eine der wenigen Menschen warst auf LinkedIn, die wirklich authentisch über ihr Gefühlsleben geredet haben. Und das fand ich total spannend und klasse, weil es davon einfach nach wie vor, obwohl wir, wie ich finde, kannst du ja auch gerne mit deiner Meinung dazu geben, inzwischen durchaus sehr krasse Fakten auch haben in diese Richtung, wie viele Menschen eigentlich unter mentaler Gesundheit, leiden klingt so verrückt, aber eine mentale Gesundheit haben, an der man auch arbeiten darf, und es doch nach wie vor so wenige gibt. Und da warst du eben total der Stern irgendwie, und wo ich dich ja irgendwie so auch gesehen habe und dachte, ey, toll, mega schön.
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Blumen. Authentizität ist definitiv einer meiner Top-Werte geworden. Ja, vielleicht noch kurz zur Hintergrundgeschichte. Also ich bin vom Grundberuf Biochemikerin. Das heißt, ich habe Biologie studiert, dann mit Schwerpunkt Biochemie und habe eine Promotion gemacht in Richtung Medikamentenentwicklung. Das heißt, ich war eigentlich sehr lange eher in dieser Wissenschaftsschiene unterwegs. Und das hat mich letztlich sehr an meine Grenzen gebracht, weil zum Hintergrund, ich habe quasi mein ganzes Leben mit dieser Maske eben auch gelebt, mit dieser Maske von, das geht mich alles nichts an, mir geht's gut, mentale Gesundheit, natürlich habe ich die, warum soll ich daran arbeiten? Aber im Hintergrund sah es eben ganz anders aus. Also ich bin schon sehr lange mit dem Thema psychische Erkrankungen beschäftigt, sag ich mal. Also das hat begonnen in der Pubertät, als ich ungefähr 15 war. Da wurden zum ersten Mal Depressionen diagnostiziert. Und das hat sich so mein Leben ein bisschen durchgezogen. Also ich habe Therapien gemacht, die mir auch geholfen haben, mein Studium zu meistern und irgendwie so leistungsfähig zu bleiben. Und später kam das Ganze nochmal wieder in der Promotionszeit quasi durch die Hintertür in Form von einer Essstörung, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, das war einfach nur eine andere Möglichkeit, mit dem, was da schief läuft, irgendwie für meine Seele das in den Griff zu kriegen. Ja, und das alles hat mich aber dann dazu gebracht, dass ich mit 30 Jahren erkennen durfte, dass eins der Hauptprobleme, die ich habe, eben einfach dieses Leben hinter der Maske ist und dass ich mich ständig verbiegen muss und dass ich ständig nur dabei bin, die Starke zu spielen, die ich eigentlich gar nicht bin. Und ja, viele sagen, dass es dann total mutig von mir war, so diese Maske fallen zu lassen, aber ich habe das nie so empfunden, weil das war für mich alternativlos. Das ist jetzt gerade so ein Modewort. Das heißt, ja, es war einfach der einzig gangbare Weg für mich, um gesund zu werden. Zu sagen, okay, und jetzt wäre ich richtig authentisch und stehe zu mir und meinem Leben, meiner Vergangenheit, meinen Gefühlen und zu meinen vermeintlichen Schwächen. Und ja, als ich habe damit angefangen, erstmal auf eine etwas anonymere Art, nämlich, dass ich das Bloggen angefangen habe, das heißt erstmal nur schriftlich, und habe mich da nach und nach Schritt für Schritt eben so vorgearbeitet und habe aber relativ schnell gemerkt, dass es einfach einen ganz, ja, einen großen Need dafür gibt für Menschen, die einfach mal authentisch zu diesem Thema stehen und eben dieses Tabuthema irgendwie mal brechen und mit dem Stigma aufräumen. Und ja, so bin ich dann in der Selbstständigkeit gelandet und ja, beschäftige mich jetzt 3 Jahre hauptberuflich mit Prävention, Aufklärung, ja, Welten zu verbinden, sage ich immer, zu denen eigentlich fast, also zu denen eigentlich jeder gehört, weil jeder eben eine mentale Gesundheit hat.
Total spannend. Also was ich jetzt natürlich wissen möchte, und ich glaube auch alle anderen, die da jetzt zuhören, was ist denn deine Selbstständigkeit jetzt und wie war da die Entwicklung? Also wenn du hast gesagt, du hast über deine eigenen Themen heraus dann etwas entwickelt, was ist das heute?
Genau, also es ist eine Entwicklung, die 3 Jahre waren eine Entwicklung und ich stecke da immer noch drin. Inzwischen denke ich, dass Selbstständigkeit immer so ist, also dass man nie endgültig sagen kann, so sieht das jetzt aus, mein Business. Tatsächlich hat sich im Laufe der Zeit eben dieser Bereich Prävention als Schwerpunkt herausgebildet. Das heißt, ich mache Veranstaltungen an Schulen, an Universitäten, in Unternehmen, im Moment eben auch viel online. Das ist so mein Hauptstandbein. Daneben arbeite ich auch noch in Zusammenarbeit eben mit verschiedenen Vereinen, eben mit Betroffenen zusammen, mache da ganz viele verschiedene Projekte, alle rund um das Thema psychische Gesundheit. Angefangen hat das Ganze damit, dass ich eben das Bloggen angefangen habe und zu dem Zeitpunkt ja, stand eine Selbstständigkeit noch überhaupt nicht zur Debatte. Zu dem Zeitpunkt war ich noch der Meinung, dass ich auf jeden Fall in meinen alten Beruf zurückgehe. Und ich war in der Zeit krankgeschrieben. Und dann hat sich das einfach Schritt für Schritt aufgebaut, dass verschiedene Projekte an mich herangetragen wurden und gesagt wurde, ja, magst du da nicht mitmachen? Und ja, dann bin ich da ins kalte Wasser gesprungen, habe eben verschiedene Projekte gestartet und irgendwann war es dann einfach so viel, dass es eben übers Ehrenamt hinausging und dann habe ich ja die Chance ergriffen und auch ja den, ich will nicht sagen Glück, es hat ja schon auch irgendwas mit mir zu tun, aber ich habe meinen Betreuer im Arbeitsamt damals überzeugen können, dass mein Business Zukunft hat und bin dann eben mit Gründerzuschuss auch gestartet. Genau.
Total spannend, ganz, ganz spannend, weil ich habe lustigerweise mal ähnliche Ansätze gehabt, Anna. Ich habe auch mal so ein bisschen angefangen, versucht irgendwie an Unternehmen ranzutreten und wirklich auch total pro bono, ohne irgendwie einen Business Case, also glaube ich ähnlich wie du, im Kopf zu haben, so aller hier, ich möchte darüber nur reden, meine Gedanken teilen, meine Emotionen, meine Erfahrung vielleicht auch. Und bei mir war es immer eine richtig krasse Abweisung. Und ich habe dann irgendwann auch gefragt, warum ist das so? Und mache ich was falsch? Oder ich meine, das ist ja nicht mehr, dass ich irgendwie jetzt hier eine Vertriebsidee habe oder so. Und irgendwann hat mir jemand mal gesagt, dass die meisten HRler oder die meisten in Konzernen auch gerade so viel Angst davor haben, dieses Thema zu adressieren, weil es halt nach wie vor irgendwie zu tabuisiert ist auf einer gewissen Ebene. Und das finde ich so spannend bei dir, weil anscheinend ist es ja bei dir ein bisschen anders. Oder wie, oder Vielleicht kannst du auch einen Tipp geben an zu mir jetzt. Also hast du jetzt ja, Lennart, das musst du folgendermaßen machen, du Anfänger. Also.
Nee, also ich muss schon sagen, an diese Mauern renne ich schon auch. Also so ist es nicht. Das heißt, ja, also ist es jetzt kein Tipp oder so, aber das, was bei mir das Ganze ans Laufen gebracht hat, war tatsächlich, dass ich eben mit gemeinnützigen Vereinen zusammenarbeite, die einfach, ja, zum einen die Geldgeber haben, das heißt, die mit Krankenkassen zusammenarbeiten, die aber auch auf Studien zurückgreifen können und so weiter. Und die im ersten Schritt eben, ja, die Connections quasi hergestellt haben. Und das ist natürlich immer noch was anderes, wenn du als Einzelperson daherkommst und sagst, ja, übrigens, ich habe was zu sagen. Oder ob da eben ein Verein kommt, der eben wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit macht und da einfach auch Türen öffnet und sagt, ja, ich habe da eine ganz tolle Mitarbeiterin, ist falsch, weil das alles ja eben auch auf Honorarbasis und als Freie läuft. Aber ich habe da jemanden, der ja eure Projekte irgendwie bereichern können. Und das hat eigentlich die Türen geöffnet.
Echt schön, echt toll. Du hast vorhin davon gesprochen, dass diese Maske abzulegen alternativlos war. Also ich habe zwei Fragen daraus, die da entstanden sind. Die erste: Woher hast du erkannt, dass du eine Maske überhaupt aufgesetzt hast? Und warum war es alternativlos?
Gute Fragen, gar nicht so einfach zu beantworten. Woran habe ich das erkannt? Also erkannt habe ich es eigentlich daran, dass sich das Ganze einfach zugespitzt hat. Also so in der Rückschau, wenn ich das überlege, naja, okay, meine erste Therapie hat begonnen, da war ich 16. Und da war das wirklich noch so, darüber spricht man nicht. Das könnte mir auch quasi die Zukunft versauen, wenn das irgendwie bekannt wird. Das heißt, ich habe schon da irgendwie sehr strikt gelernt, die Dinge zu trennen. Das heißt, auf der einen Seite mein Studium zu absolvieren und auf der anderen Seite zu meiner Therapie zu gehen. Und da war es so, dass ich schon auch im Freundeskreis da ab und zu drüber gesprochen habe und ganz, ganz oft das Feedback bekommen habe, das kenne ich auch oder da habe ich auch ein Problem und kannst du mir helfen und wie läuft es mit der Therapie und so, dass ich damals schon so ein Bauchgefühl hatte für, das ist ein riesiges Thema, aber keiner spricht darüber. Und ich habe es aber ja natürlich auch nicht gemacht. Und dann kam wieder so eine Phase, wo ich ja auch ohne Therapie ganz gut klarkam, wo ich gedacht habe, naja, das ist jetzt meine Vergangenheit. Und im zweiten Schritt kam das Ganze eben dann einfach nochmal ein bisschen massiver zurück. Und ich muss auch sagen, dass es natürlich mit einer Essstörung, wo das auch körperlich irgendwann sichtbar wird, ist es natürlich auch nicht mehr so einfach, ich sag mal, zu verschweigen, zu vertuschen. Das heißt, es wurde irgendwie offensichtlicher und letztlich war es dann auch so, dass ich eben auch eine stationäre Therapie gemacht habe. Und in dieser ganzen Zeit wurde es einfach immer anstrengender, mir Ausreden auszudenken und das Ganze eben zu verschweigen. Und an dem Punkt habe ich dann schon auch gemerkt, dass es einfach mir sehr, sehr viel Energie kostet, die ich eigentlich brauche, um gesund zu werden. Und daran habe ich das eigentlich gemerkt, dass ich diese Maske getragen habe, wobei ich sagen würde, dass ich das eigentlich von Anfang an mehr oder weniger bewusst gemacht habe. Also ich habe mir immer sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn das jemand erfährt, wer darf überhaupt was erfahren und so. Und das hat immer viel Energie gekostet.
Sag, wie würdest du das denn einschätzen, dass die Menschen so extrem ablehnend auf diese Themen reagieren? Weil, wie du schon richtig sagst, und das ist ja auch unsere Erfahrung, ich kenne eigentlich wenig Menschen, die nicht in irgendeiner Art und Weise betroffen sind, zumindest teilweise, oder die halt, sei es jetzt irgendwie aus, selbst wenn es jetzt nur unter Anführungszeichen Stress im Job ist oder Stress mit den Eltern oder irgendwelche unaufgearbeiteten Dinge da sind, die dann quasi etwas auslösen in weiterer Folge, bis natürlich hin zu eben schwereren Störungen. Ja? Also offensichtlich ist es ja, also ich würde mal behaupten, es betrifft 80-90% mindestens der Bevölkerung. Ja? In einer mehr oder weniger schweren Form. Ja? Was ist denn dein sozusagen Take, dass das so abgelehnt wird? Also ist es, dass man sich das selber nicht zugestehen möchte und deswegen es lieber sozusagen sagt, es existiert gar nicht, da muss ich auch nicht dealen? Ist es, weil man nicht schwach erscheinen möchte? Ist es, weil man, ich weiß nicht, wenn man selbst bei sich nicht anerkennt, aber andere das Problem haben, sich dann besser fühlt? Wie würdest du denn das einordnen?
Boah, ich glaube, dass das ein wahnsinnig vielschichtiges Thema ist und ein vielschichtiges Problem. Also ich denke, da spielt vieles mit rein. Zum einen auf jeden Fall, das, was du ansprichst, dass es nach wie vor in unserer Gesellschaft als Schwäche gesehen wird und wir einfach in Deutschland immer noch eine total miese Fehlerkultur haben. Das heißt, Schwächen einzugestehen und zu seinen Fehlern zu stehen, ist nach wie vor nicht unbedingt anerkannt. Auch wenn das oft anders kommuniziert wird. Aber was dann die Folgen sind, wenn man wirklich offen zu seinen Schwächen steht, ist nochmal was ganz anderes. Zweiter Punkt ist, jetzt eher so aus der menschlichen Perspektive gesehen, ich glaube, dass einfach psychische Probleme, psychische Krisen, die so groß werden, dass man sie selber nicht in den Griff kriegen kann, einfach wahnsinnig angstbehaftet sind. Also das heißt, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann ist es irgendwie sichtbar, dann ist irgendwie klar, okay, das Bein ist jetzt gebrochen, dann warte ich so und so lang, das wird vielleicht operiert und dann ist es wieder zusammengewachsen. Bei einer psychischen Erkrankung kann man einfach die Dimensionen nicht so abstecken und alles, was wir nicht gut einschätzen können, macht Angst. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, warum viele Leute eben ja sich das erstmal nicht selbst eingestehen und dann auch sehr, sehr lange warten, bis sie sich irgendwie Hilfe suchen. Und dadurch, dass es eben einfach schon so lange so ist, gibt es halt auch immer noch diese ganz, ganz große Stigmatisierung und unglaublich viele Vorurteile. Und verrückterweise habe ich das auch an mir selbst festgestellt. Also ich bin zum Beispiel aufgewachsen in der Nähe von der Psychiatrie und das war damals für uns irgendwie wie so ein geflügeltes Wort. Also ja, wenn du nicht aufpasst, dann kommst du nachher weg. Und das war irgendwie mit so bestimmten Bildern in unserem Kopf auch verknüpft. Und selbst als ich dann selber schon in Therapie war und diese Diagnosen hatte, hatte ich totale Probleme, dieses Bild mit mir in Einklang zu bringen, weil ich einfach ein bestimmtes Bild von einem psychisch Kranken hatte, der da irgendwie mit Medikamenten vollgepumpt in der Psychiatrie sitzt und Zwangsjacken tragen muss. Ja. Was halt mit mir und meinem High-Performer-Selbstverständnis, so gesunde Mittelschicht und auf dem Weg zur Karriere überhaupt nicht übereinzubringen war. Und diese Bilder sind einfach echt stark nach wie vor in unserer Gesellschaft.
Mhm. Ja. Zum Thema, was der Lennart vorhin nochmal angesprochen hatte, hattest du da die zweite Frage beantwortet? Da war ich jetzt gerade nicht sicher. Er hatte ja gefragt, wie dir das aufgefallen ist, dass du eine Maske trägst und dann, warum du das so alternativlos fandest. Vielleicht habe ich das verpasst vorhin, aber mir kommt das in dem Zusammenhang wichtig vor, weil ich glaube, dass das auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, auch rauszugehen und auch zu sagen, okay, ich will dieses Stigma nicht mehr haben, ich will nicht mehr Teil der Leute sein, die ein Vorurteil gegen Psychiatrie-Patienten haben, ich wollte jetzt gerade schon Insassen sagen, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, um das ein bisschen rund zu machen, diese Sache?
Also tatsächlich war es deswegen alternativ los, weil ich wirklich am absoluten Tiefpunkt war. Also es war für mich klar, ich kann dieses Leben so nicht weiterführen und ich stand im wahrsten Sinne des Wortes an diesem Scheideweg zwischen Leben und Tod. Okay. Also ich kann dieses Leben so nicht führen, ich habe dafür keine Kraft. Und dann war eben so der Punkt, okay, ich habe wahnsinnige Angst vor diesem Schritt, ich weiß nicht, was kommt. Aber beschissener kann es eigentlich nicht werden. Mhm. Und innerlich war dann auch so der Gedanke, naja, sterben kannst du dann immer noch. Also okay. So blöd, wie es sich anhört, aber der Gedanke war da.
Okay. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Könntest du denn jetzt im Nachhinein Menschen, die auch gerade an dem Punkt stehen oder vielleicht noch nicht ganz an dem Punkt stehen, irgendeinen Tipp geben, wie sie es vielleicht etwas eher schaffen können, bevor das Leiden so extrem wird wie bei dir?
Da muss ich sagen, bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil tatsächlich ich eben diese Dinge in unserer Gesellschaft auch nicht wegdiskutieren kann. Also es ist einfach nach wie vor so, dass in bestimmten Situationen, wenn du mit so einer Message rausgehst, Nachteile eventuell erfährst. Also ich sag immer, Dinge, die du mal in die Welt gebracht hast, das kannst du nicht zurücknehmen. Also du kannst ja nicht sagen, ja, übrigens, ich habe hier eine Depressionsdiagnose und dann 2 Wochen später sagst du, ach nee, doch nicht.
Ja.
Das heißt, ich finde schon gerechtfertigt, dass man sich da gut Gedanken drüber macht, inwiefern man dafür offen umgehen möchte. Mhm. Das heißt, meine Message ist in der Regel vor allem, dass das nicht unbedingt verknüpft sein muss. Also ich kann mir Hilfe suchen. Es gibt in Deutschland ein wahnsinnig gutes Hilfesystem, auch sehr niederschwellig. Das heißt, ich kann mir immer Beistand suchen, ohne dass es eine Schwäche wäre und ohne dass es die ganze Welt erfahren muss. Mhm. Dennoch ist natürlich mein Antrieb zu sagen, ich möchte, dass immer mehr Menschen natürlich auch offen anfangen, darüber zu sprechen, einfach um immer wieder ins Bewusstsein zu holen, dass eine psychische Erkrankung genauso normal ist wie eine körperliche Erkrankung.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also auch das, was du sagst, dass es kein generelles Ding gibt, was für alle gilt, weil ja einfach jeder unterschiedlich aufwächst. Und für manche kann es von Nachteil sein, für manche vielleicht sogar von Vorteil. Und für dich war es dann sogar so, dass sich ein Business daraus entwickelt hat. Also ich habe es auch mal gemacht. Ich habe es nur nicht so weiter verfolgt wie du. Dann bin ich dran geblieben und bin rausgegangen mit Geschichten zum Thema Medikamentenmissbrauch und Psychiatrieerfahrungen und Missbrauch durch Ärzte und sowas. Und ich fand die Reaktion ganz spannend. Ich habe aber mir vorher gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ob das auch negativ für mich sein könnte. Und es war dann ganz interessant, als ich als Tagesmutter gearbeitet habe eine kurze Zeit lang. Da kamen dann Menschen hier hin und wollten dann testen, ob ich charakterlich tauglich bin dafür, und haben dann auch gesagt, ja, wie ist das denn eigentlich? Wir haben ja auch ein bisschen geschaut, ob wir sie im Internet finden, und dann haben wir gesehen, dass sie da sehr offen über ihre Vergangenheit sprechen. Wirkt sich das nicht negativ auf ihre Arbeit aus? Und da habe ich dann in dem Moment zum Glück die Freiheit gehabt, weil ich ja selbstständig war, zu sagen, das ist mir egal, wie sich das auswirkt, weil wenn Eltern etwas von mir lesen und dann denken, sie können mir ihr Kind nicht anvertrauen, weil ich früher mal krank war, dann möchte ich mit den Menschen nicht zusammenarbeiten. Mhm. Aber das ist natürlich ein Privileg in dem Moment. Also das kann ja nicht jeder sagen, okay, ich suche mir selber aus, mit wem ich arbeite und wie, sondern ja, es genau. Gibt eben mal auch Leute, die sagen, da ist das Thema Depression im Raum, den stelle ich dann vielleicht lieber nicht ein, weil vielleicht ist der dann ständig krank oder sowas.
Genau, also das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe bisher zum Glück keine negativen Erfahrungen gemacht. Also ich habe nur positives Feedback bekommen. Allerdings, bin ich eben seitdem auch in der Selbstständigkeit. Und ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt in die Wissenschaft zurück oder ich möchte jetzt in die Industrie zurück, ob dann nicht doch auch Nachteile entstehen können. Mhm. Deswegen, bin ich immer vorsichtig damit, das Leuten wirklich zu raten.
Mhm. Ja. Was mich interessieren wird, was dein Blickwinkel auf Folgendes ist. Also meine Theorie ist ja, dass über die Qualifizierung von unter Anführungszeichen Krankheiten teilweise Krankheiten bzw. Stigmatisierungen überhaupt passieren. Weil wenn du jetzt auf einer sehr, ich sage mal, theoretischen Ebene dich bewegst und dir überlegst, dass was denn sozusagen normal ist, ja, und was die Gesellschaft als Norm quasi wahrnimmt und was jetzt die Gesellschaft zum Beispiel als Norm vor 200, 300, 500 oder 1000 Jahren wahrgenommen hat. Ja. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt denke an das 16. Jahrhundert zum Beispiel, wo Frauen, die, ich weiß nicht, wenn sie rote Haare hatten und dann auch noch sich mit Kräutern auskannten, dann als Hexe stigmatisiert wurden und verbrannt wurden, ja, Oder wenn es halt damals so war, oder nicht nur damals, also bis, warte mal, in Österreich weiß ich es, glaube ich, das war bis Anfang der 70er Jahre, glaube ich, oder Mitte der 70er Jahre, dass du als verheiratete Frau eigentlich keine eigenständigen Rechtsgeschäfte abschließen konntest. Ja? Da musste der Ehemann mit unterschreiben. Ja? Mhm. Ich meine, da reden wir ja nicht jetzt vor hunderten Jahren, sondern vor ganz kurzem. Ja? Oder dass in anderen Gesellschaften auch heute noch Homosexualität zum Beispiel mit der Todesstrafe belegt ist. Ja? Also das sind ja alles Normen, das wollte ich damit sagen. Also jede Gesellschaft hat so seine Normen. Ja? Mhm. Und mein großes Problem mit der gesamten Psychotherapie ist eigentlich, dass dass quasi Krankheiten unter Anführungszeichen, also ich sage unter Anführungszeichen, weil für mich sind das teilweise keine Krankheiten, sondern einfach nur Abweichungen zur Norm, ja, dass die einfach qualifiziert werden in so ein Register. So, und dann wirst du da eingeteilt in eine Schublade. Ja. Und ich sage mal so, alles, was du energetisierst, das überall, wo die Aufmerksamkeit hinlenkst, das verstärkt sich auch. Ja. Und jetzt frage ich mich halt, wenn unsere Gesellschaft anders funktionieren würde, ja, also wenn nicht, weil Depression zum Beispiel ist ja, also wie schon heißt, es wird etwas zusammengedrückt, es wird etwas eng gemacht, ja. Und was wäre denn, wenn wir alle in einem Habitat, also in einer Umgebung wohnen würden, wo dieses Engmachen nicht mehr geschieht? Gäbe es dann überhaupt noch unter Anführungszeichen psychisch Kranke, ja? Ich meine, vielleicht gibt es ein paar, weil es gibt ja auch hormonelle Themen und so weiter. Ja? Aber ich behaupte mal, wenn wir anders leben würden, wenn unsere Gesellschaft andere Normen hätten, dann wären wahrscheinlich viele dieser sogenannten Krankheiten gar nicht da. Also ich bin zum Beispiel tiefst davon überzeugt, dass ADHS und wie diese ganzen Dinge heißen, dass es das nicht gibt. Also das ist einfach etwas, was erfunden wurde. Ja? Dann gibt es ein Medikament dagegen, dann machen viele Leute wahnsinnig viel Geld damit. Ja? Und Kinder werden klassifiziert, die Eltern haben es einfacher. Aha, Diagnose, haben wir Ausrede, ja, unser Kind ist halt so, Punkt, zack, Medikamente rein, in Amerika ja ganz stark so, ja, und die Sache hat sich. Anstatt sich damit zu beschäftigen, warum ist denn das Kind so drauf, ja, sind die Eltern vielleicht ein bisschen blöd, weil sie, ich weiß nicht, die Beziehung nicht funktioniert, oder ist die Schule vielleicht die falsche, oder werden bestimmte Bedürfnisse des Kindes nicht wahrgenommen und so weiter. Also, sprich, bist du d'accord sozusagen mit dieser krassen Qualifizierung, die da in der Psychotherapie, in der Psychoanalyse und so weiter gemacht wird? Oder siehst du, dass es da vielleicht auch über diese Klassifizierungen vielleicht erst recht einen Überfokus auf diese Krankheiten gibt?
Mhm. Ja, also ich würde eigentlich jedes deiner Worte unterschreiben. Also zur Depression, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, würde ich sagen, meine Depression hat sich deswegen so massiv ausgeprägt, weil ich einfach nie angehalten wurde oder nie gelernt habe, mich selbst kennenzulernen, zu wissen, was meine Bedürfnisse sind, was vielleicht für mich zu viel ist oder nicht. Ich würde auch heute sagen, dass das alles Teil meiner Persönlichkeit ist. Also ich war noch nie die Frohnatur und werde sie nie sein. Ich bin einfach eher ein schwermütigerer Mensch. Das heißt, es gab diese Depression damals und ich weiß auch gar nicht, ob man die jemals dann wirklich los wird. Das ist halt unterschiedliche Ausprägungen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt zu einem Therapeuten gehen würde und der würde das dann irgendwie so klassifizieren, dann kann der mir die Diagnose wiedergeben. Das heißt, ich denke definitiv, es hat einfach was mit diesen Normen zu tun. Und also bei der Depression habe ich das gar nicht so massiv wahrgenommen, weil ich einfach, für mich war das in Ordnung, dieses Label zu bekommen, um dadurch eben Unterstützung zu haben auf dem Weg, mich kennenzulernen und den Umgang mit mir und meinem Wesen zu lernen. Mhm. Aber ganz massiv habe ich das erlebt, eben als das Thema Essstörung im Raum stand. Ich habe da auch einen Vortrag, den ich schon mehrmals gehalten habe, und der hat den Titel Die Spirale der Pathologisierung. Ja. Weil ich habe das ganz massiv so erlebt, dass in dem Moment, wo ich diesen Stempel hatte, hatte ich eigentlich gar keine Wahl. Also wurde ich irgendwie immer mehr in diese Richtung gedrängt. Genau wie du sagst, umso mehr ich quasi den Fokus darauf gelenkt bekommen habe, umso mehr ich gesagt bekommen habe, und das ist krankhaftes Verhalten und das ist nicht normal und so, umso schlimmer wurde das alles. Mit dem Höhepunkt eben, dass ich in einer verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Klinik gelandet bin, die absolut das Falsche für mich war und die mich eben noch viel mehr an den Rand des Todes gebracht hat, als ich vorher war. Also da habe ich das so massiv erlebt, du kriegst einen Stempel und dann ist in damit, ja, Schublade auf, dann sind da bestimmte Attribute damit verknüpft. Nur ein Beispiel, essgestörte Lügen immer. Das heißt, ich hatte plötzlich lauter solche Attribute, die überhaupt nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun hatten und auch nichts mit meiner Symptomatik. Und das habe ich ganz, ganz schlimm erlebt und definitiv, dass dadurch eben auch dieses Stigma, ja, zumindest aufrechterhalten, wenn nicht sogar geschaffen wird, würde ich definitiv unterschreiben.
Ja, ja. Also ich finde es halt besonders schlimm, weil ich halt von so vielen, also du hast jetzt erzählt, kurz, ich habe meinen eigenen Satz jetzt unterbrochen, aber du hast ja erzählt, dass dir also Therapie und so weiter geholfen hat. Ich habe halt, ich kenne halt sehr viele Menschen, denen das überhaupt nicht geholfen hat. Also die ich sage einmal wirklich, also ich kenne zwei Fälle, die wirklich, also nicht jetzt übertrieben gesprochen, sondern faktisch gebrochen in ein Einfamilienhaus investiert haben in Therapie. Ja. Und eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen geordneter mit bestimmten Dingen sein können, aber die Themen an der Wurzel sozusagen überhaupt nicht gelöst haben. Ja. Mhm. Und ich denke mal halt, das hat so eine Stärke heute, heutzutage, und wenn ich ein bisschen zurückdenke, noch auch wieder an die 70er, 80er Jahre sogar, ja, wo es einfach so viele Fälle gibt, und da gab es ja in Deutschland, glaube ich, auch irgendeinen großen Fall, der vor kurzem aufgelöst wurde, wo jemand auch in die Psychiatrie gesteckt wurde und quasi weggesperrt wurde unter fadenscheinigen sozusagen Argumenten. Ja. Also, diese Klassifizierungen öffnen meiner Meinung nach Tür und Tor für Stigmatisierung. Und dann eben auch für, ja, bis hin vom Wegsperren und von Entmündigen von Menschen. Ne? Das, was du jetzt gesagt hast, dass ja so essgestörte Lügen, ja, okay, ich meine, wenn das jetzt etwas ist, was ich jetzt allgemein verbreiten würde, ja, in der Gesellschaft, dann, ja, dann ist das ja super Argument zu sagen, ja, so, du kannst, also die sind gar nicht geschäftsfähig, ja, die können eigentlich gar keine Geschäfte machen und dürfen das gar nicht mehr. Also, weißt du, ich habe halt auch einige sehr krasse Geschichten aus den 1930er und 40er Jahren, familienintern, wo halt genau solche Dinge passiert sind, wo ich mir denke, wir müssen so aufpassen, dass wir, und gerade heutzutage auch, also gerade was jetzt gerade so abgeht mit dem Thema Corona und so weiter, dass wir da nicht wieder in irgendein Fahrwasser reinkommen, wo halt ja, sehr, sehr starke Klassifizierungen stattfinden.
Ja, also ich muss jetzt noch im Blick auf meine Therapien, kann ich jetzt das natürlich auch sortieren und kann sagen, es war Hilfreiches dabei und es war nicht so Hilfreiches dabei. Aber das war ein langer Prozess. Also wenn ich an meine allererste Therapie zurückdenke, das war eine tiefenpsychologische Therapie, dann bin ich da rein in diese Therapie mit dem Gefühl, ich finde meinen Platz in dieser Welt nicht. Ich komme irgendwie nicht zurecht. Ich weiß nicht, wie Leben geht. Und rausgegangen bin ich aus dieser Therapie mit dem Wissen, nicht die Welt ist falsch, sondern ich bin falsch. Und das ist ja eigentlich genau der falsche Schluss. Aber für mich war eben mit diesem, naja, du bist jetzt halt die Kranke und du brauchst die Therapie, war ganz klar, okay, alle anderen kriegen es hin, nur du nicht. Und deswegen musst du jetzt irgendwie was tun. In der Rückschau kann ich das erkennen. Natürlich hat es mich trotzdem irgendwie weitergebracht, weil es mich leistungsfähig gehalten hat und damit in der Gesellschaft. Später würde ich sagen, war ich zum Glück durch diesen ganzen Prozess irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ein Therapeut ist für mich nichts anderes als ein Sparringpartner. Das heißt, es ist jemand außerhalb meiner Familie, jemand, der nicht emotional mit mir verknüpft ist und dem ich Dinge schildern kann und der mir ein Feedback gibt. Und ich habe aber die Wahl zu sagen, stimmt es oder stimmt es nicht, weil ich bin der Experte für mich selbst, die Expertin.
Ja, das ist super, super Blickwinkel. Ganz, ganz toll, finde ich.
Finde ich auch ganz, ganz toll.
Der Sparringpartner, muss ich mir merken. Das ist cool.
Ja, und viele Therapeuten akzeptieren das eben nicht und fühlen sich immer noch quasi, sie sind die großen Wissensverbreiter und also das bringt auch so ein ungutes Machtgefälle in so eine Therapie. Du kommst da so eh schon in so einem Opfermodus oft hin, weil du ja leidest und denkst, oh Gott, irgendwas ist falsch mit mir. Und ich habe leider auch wirklich auf dem Weg viele Therapeuten kennengelernt, die mich dann in dieser Opferrolle auch irgendwie halten wollten oder zu sagen, naja, ich bin der große Experte, ich sag dir, wie es geht. Und mein großes Glück war, dass ich eben irgendwann an die richtige Therapeutin geraten bin, die eben das alles akzeptiert hat und die gleiche Sicht auch auf dieses ganze Therapiegeschehen hatte und die sich einfach auch so verstanden hat.
Ja, absolut. Und Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Also es gibt ja auch Menschen, die sich da selber sehr weiterbilden und halt einen ganz anderen Zugang haben. Und das sind dann auch die Guten, sage ich mal, nicht?
Genau.
Hast du nicht da, Christian, mal was ganz Schönes gesagt zum Thema Schamane? Der Schamane ist der Geheilte, der heilt oder so?
Naja, also im übersetzt heißt Schamane der Wounded Healer, also der verwundete Heiler. Also das heißt, du musst erstmal dann auch eben verwundet sein, um eben heilen zu können, weil du ja durch diesen Prozess durchgegangen bist, nicht? Also das sind dann die Menschen, glaube ich, die halt sehr, sehr demütig mit ihren Anvertrauten quasi umgehen,
ja? Ja, schön. Anna, ich möchte mal einen ganz anderen Aspekt vielleicht aufgreifen. Und zwar hast du ja auch so ein bisschen gesagt, dass du aus einer ganz, ganz anderen Richtung kommst, Biochemikerin von Profession sogar, und hast für die Pharmaindustrie, gar nicht bewertend jetzt gemeint, aber auch irgendwie gearbeitet. Und es gibt ja doch durchaus verschiedene Ansätze und ganz verschiedene Blickwinkel auf, wie man mentale Gesundheit erhalten kann, wie man wieder zu einer schönen, schönen ausgeglichenen State of Mind kommt sozusagen. Und häufig gibt's ja auch einfach dieses Thema in Therapie, dass man einfach sagt, hier, nimm mal ein paar Pillen, nimm mal ein paar Tabletten und dann wird das schon irgendwie. Dann bist du halt für einen Monat, für 2, 3 Monate, für ein Jahr oder sowas total gehypt und irgendwie gut drauf. Aber dann, wenn die Tabletten wieder weg sind, ist natürlich auch wieder das Benzin weg sozusagen. Wie siehst du das? Oder hast du dazu auch eine Meinung oder warst du in einem ganz anderen Bereich damals?
Also ich war tatsächlich in einem anderen Bereich. Ich habe in Richtung Alzheimer-Forschung geforscht. Aber ich habe trotzdem eine Meinung dazu. Und zwar ist es so, also ich habe im Laufe meines Lebens auch unterschiedliche Medikamente ausprobiert, einfach weil es dir oft ans Herz gelegt wird. Heute bin ich der Meinung, es gibt ja diese Forschung, dass jetzt zum Beispiel Depressionen eben aufgrund von veränderten Neurotransmittern im Gehirn zustande kommen oder verstärkt werden oder dass das da die Ursache hat. Das ist ja auch noch divers, das wird ja diskutiert. Und ich bin heute der Meinung, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Also ich weiß, wie es mir geht und wie ich die Dinge wahrnehme und ob das jetzt dadurch zustande kommt, dass meine Neurotransmitter ein bisschen anders sind als die anderer Menschen oder nicht, ist mir eigentlich egal. Für mich ist wichtig, wie ich damit umgehen kann. Und in meinen Augen ist eben die langfristige Möglichkeit nicht zu sagen, naja, ich stopfe mir das einfach als Medikamente rein. Einschränkend würde ich sagen, dass es mit Sicherheit, wenn man sich mal so richtig in den Tief rein manövriert hat oder auch bei anderen Krankheiten, wo ich jetzt keine Berührungspunkte habe, da bin ich nicht die Expertin, maße ich mir nicht an, darüber zu entscheiden. Aber dass es mit Sicherheit auch Situationen gibt, wo man sagen kann, okay, da können Medikamente unterstützen. Und wie gesagt, ich habe das auch in bestimmten Phasen meines Lebens dankbar angenommen, zu sagen, ich kann da Unterstützung haben. Aber für mich war das immer klar, es ist einfach zeitlich beschränkt und klar umrissen. Das ist keine lebenslange Lösung.
Schön. Also das habe ich auch häufiger so in der Art und Weise schon auch damals zu meinem Therapeuten gehört. Das ist halt, wenn jetzt wirklich richtig bergab geht, dass man dann halt kurzfristig mal sozusagen den kleinen Nitro kriegen kann, um einfach die Grundsachen wieder auf die Reihe zu bekommen. Ne?
Genau, also ein kurzes Beispiel. Zum Beispiel hatte ich in der ganz schlimmen Phase ganz, ganz massive Schlafstörungen. Also ich habe quasi nur noch eine Stunde in der Nacht geschlafen. Und das hat mich natürlich schon so unglaublich gestresst und so aus dem Leben gekickt, dass ich überhaupt keine Kraft hatte, die anderen Dinge anzugehen. Und da dann zu sagen, okay, ich nehme mal was irgendwie schlaffördernd wirkt oder anstoßend, das war für mich in der Phase in Ordnung.
Ja. Kannst du vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, zum Abrunden, noch so ein bisschen was über dein Angebot sagen? Was machst du? Wer kann dich mehr oder weniger buchen? Wo kannst du helfen? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen uns reinholen.
Bringe ich das jetzt auf die Schnelle? Also grundsätzlich ist eben mein Kernthema Aufklärung und Prävention. Das hat in der Regel drei Zielgruppen. Das heißt, ich bin an Schulen, ich bin an Universitäten und ich bin im Unternehmen. Je nachdem, wer quasi anfragt, ist das Ganze ein bisschen unterschiedlich gestaltet vom Programm her. Ich habe, wie gesagt, Kooperationspartner, Vereine, mit denen ich zusammenarbeite. Da ist es meistens ein fester Ablauf, ein festes Schema, dass man eben dann auch auf meiner Homepage oder auch auf den Seiten der Vereine einsehen kann. Wenn ich als Einzelperson komme, kann ich das natürlich immer individuell anpassen. Aber vielleicht mal die große Überschrift. Die große Überschrift ist immer, ich mache psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen besprechbar. Das heißt, ich komme nicht hin und habe jetzt irgendwie eine Agenda und sage, und das musst du jetzt tun und das musst du tun und das musst du tun, sondern meine Herzensangelegenheit ist, egal wo ich hinkomme, in welche Gruppe, in welches Setting, ich ebne quasi den Boden, ich schaffe eine Atmosphäre der Offenheit, in der ein Gespräch zwischen den Teilnehmenden möglich wird über das Thema. Und dann kann sich jeder so weit einbringen und so weit outen, wie er möchte. Aber das ist quasi das Grundding. Die zweite Aufgabe, die ich habe, wenn man jetzt sagt, okay, ich werde quasi gebucht, nicht für mich selbst, sondern zum Beispiel ein Abteilungsleiter bucht mich für das Team, dann bin ich natürlich auch als eine Art Role Model da, als Mensch, der zeigt, okay, mit einer Vergangenheit, mit psychischen Erkrankungen kann man trotzdem Leistungsfähigkeit sein, ist man wertvolles Teil der Gesellschaft, also um da eben auch einfach Hürden abzubauen. Also das ist so die große Überschrift. Und generell sind es immer zwei Bereiche, also entweder arbeite ich eben mit Teams, also eben mit Schulklassen, Studentengruppen oder eben Mitarbeitergruppen, Führungskräftegruppen, wo wir über die psychische Gesundheit der Teilnehmenden selbst sprechen. Natürlich auch immer fachlich untermauert, aber da geht es dann auch immer um Selbstreflexion und auch um so Fragen, wie kann ich vielleicht einem Kollegen stehen und so Dinge. Und die Variante ist zum Beispiel, veranstalte ich auch Elternabende oder eben auch Führungskräftetrainings, wo es dann eher darum geht, okay, was kann ich denn tun, wenn ich bei meinem Kind, bei meinem Angestellten, bei meinem Unterstellten quasi irgendwas feststelle, wie ist es gut, damit umzugehen, darauf zuzugehen, womit muss ich rechnen, also eher diese Ebene.
Ganz schön. Cool.
Genau, aber das, ja, wie gesagt, alles auch auf meiner Homepage zu sehen, www.annafeuerbach.de, da habe ich das alles ganz genau auch nochmal aufgedröselt und untergliedert. Da sind auch meine Angebote für Betroffene selbst oder für Angehörige von Betroffenen, also auch für Einzelpersonen mache ich eben Beratungen. Da kann man das alles nochmal in Ruhe nachlesen und kriegt auch noch so ein bisschen vielleicht einen Eindruck. Jetzt von mir ein paar Bilder, wer bin ich eigentlich jetzt, unabhängig von meiner Stimme und meiner Geschichte.
Auch alles dann nachzulesen und zu finden in den Shownotes. Genau, das wird alles dann noch entsprechend verlinkt und damit sich der Zuhörer oder du, der Zuhörer, das entsprechend sich jetzt auch nochmal anhören und anschauen kann. Ja, ich würde sagen, Christian, Clara?
Ja, super, ganz, ganz spannend.
Wir empfehlen dich überall weiter, du bist toll.
Danke.
Herzlichen Dank, das war echt cool, wirklich so von jemandem, die diesen Weg auch mitzubekommen. Ja, das ist immer schön, wenn man diesen ganzen Weg mitbekommt. Das ist sehr inspirierend für mich.
Sehr gerne, freut mich.
Schön, dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal für die Zeit, liebe Anna. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwie nochmal nicht nur in Corona-Zeiten digital auf irgendwelchen sozialen Medien oder hier im Podcast, sondern dann vielleicht nochmal, ja, vielleicht persönlich sogar.
Würde mich total freuen.
Ja, wir treiben uns überall in Hannover rum und sonst wo, wo es gerade was was die Kunden machen gibt. Und ja, ganz lieben Dank und schönen Tag, schöne Grüße. Bis bald.
Ciao, ciao. Alles Gute.
Alles Dankeschön. Tschüss.